Pinguine leben nur auf der Südhalbkugel. Richtig oder falsch?
Also eigentlich hätte ich ja gesagt, aber wenn du die Frage so stellst, impliziert die wahrscheinlich Ausnahmen.
Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Hallo und herzlich willkommen zu Reingezwitschert, der zweiten Folge im neuen Jahr. Schön, dass ihr wieder da seid. Mit mir, Martin Römmler, und meinem lieben Co-Host und Kumpel,
Fabian Karwinkel. Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns riesig auf eine neue Folge zu dritt. Wir sind nämlich heute nicht alleine, sondern wir haben wieder jemand an unserer Seite. Sag mal was, vielleicht erkennt man dich auch schon an der Stimme.
Hallo, hallo.
Also, wenn ihr jetzt wunderschöne Fotos im Kopf habt, dann habt ihr die richtige Person, nämlich Chris Kauler ist wieder dabei und nimmt mit uns gemeinsam auf zu einer Folge, die sich diesmal nicht um Fotografie dreht, sondern, natürlich werden wir auch über Fotos reden, zu einem Projekt, wo Chris auch geforscht hat, da werden wir später noch ganz viel erfahren, nämlich, ich meine, es steht ja auch schon im Titel, sag du es.
Pinguine.
Wir reden heute über Pinguine. Wir haben uns heute Morgen schon den Hintern abgefroren, als wir hier ins Studio kamen. Und von daher, ich glaube, das Thema passt perfekt heute. Aber bevor wir anfangen, vielleicht noch eine kleine Anekdote. Wir haben hier doch ein bisschen Technikgewurschtel gehabt. Und es endete damit, dass es daran scheiterte, dass zu viele Fusseln in meinem Handy waren, womit wir die Stimmen hier ein- und wir dann mit einem Zahnstocher noch die Fusseln.
Ja. Was haben wir daraus gelernt? Habt immer einen Zahnstocher dabei.
Daraus stricke ich den Schal noch.
Einen kleinen Mini-Schal. Ansonsten, wir haben ja die Folge 69 und wir dürfen natürlich nicht den unnötigen Vogelfakt vergessen. Fabian, schieß los.
Habt ihr eine Idee, was ist? Ne, ich sag's mal einfach. 20. Juli 1969. Wisst ihr, was da passiert ist?
Ach hey.
69.
Ich bin ganz schlecht mit Geschichtsfakten.
Fand die erste Mondlandung statt.
Oh, ja.
Und der Mondvogel ist kein Vogel, sondern das ist ein ziemlich cooler Nachtfalter, der wirklich unfassbar cool aussieht, wie so ein abgebrochener Birkenast. Aber es gibt tatsächlich auch viele Vogelarten, die Mond in ihrem deutschen Namen haben. Zum Beispiel die Halbmondlöffelente aus Australien oder die Halbmondtaube aus Afrika, der Halbmondfaulvogel aus Brasilien, der Halbmondameisenpieter und der Mondstreif Honigfresser. Und das Mondetourtäubchen. Das okay. Sind alle Vögel
schön.
Mit Mond im Namen.
Die müssen wir uns dann auch mal vornehmen und mal vorstellen, hier einzeln in der Folge.
So sehr ist schön. Es.
Aber bevor wir so richtig einsteigen, natürlich wie immer eine Zuhörendenfrage oder eine Einsendung, die wir von euch bekommen haben. Die kam diesmal von Katja über Spotify vom 5. Januar 2026. Und es ging um Amseln, und zwar um fehlende Amseln. Ich lese mal vor. Hallo ihr Lieben, ich wünsche uns allen ein bezwitschertes Jahr 2026. Ich bin seit Jahren begeisterte Vogelfütterin und Vogelbeobachterin. Mit viel Wehmut und traurigen Augen musste ich beobachten, wir haben bei uns leider keine Amseln mehr. Wir wissen nicht warum. Auf der anderen Seite haben wir die Kohl, Blau, Weiden, Schwanzmeisen bei uns, Bergfinken, Grünfinken, natürlich Haussperlinge, Kleiber, Kernbeißer, Zaunkönig, Rotkehlchen und alle, die wir nicht erkennen.
Ja, da sage ich mal frohes neues Jahr zurück. Bezwitschertes Jahr finde ich sehr schön und in jedem Fall eine coole Artenauswahl, Katja, die du uns da geschickt hast. Und auf deine Frage, warum weniger Amsel? Da kommt einem vielleicht sofort der Usutu-Virus irgendwie in den Sinn als Amselkrankheit, also eine Viruskrankheit, die vor allem Amseln befällt, die durch Stechmücken übertragen wird. Aber A, ist es eher so zur warmen Jahreszeit. Kann natürlich sein, dass die lokalen Amseln vielleicht darunter gelitten haben. Jetzt ist aber Winter und da ändert sich sowieso das, die Zusammensetzung. Also die Amseln, die jetzt da sind, sind nicht zwingend die Amseln, die auch vielleicht im Garten gebrütet haben. Also das, da passiert einfach viel. Amseln sind Teilzieher. Also es kann auch einfach sein, dass die lokalen Amseln weg sind, andere da sind. Also wahrscheinlicher ist es, dass es nicht unbedingt am Usutu-Virus liegt, sondern das kann viele Gründe haben. Sie haben woanders eine andere Nahrungsquelle auf einer Wiese oder wurden von einem Greifvogel prädiert, die normalerweise da im Garten. Also das kann viele, viele Gründe haben. Da würde ich jetzt noch nicht das Usutu-Virus unbedingt mit einschließen. Genau, da einfach ein bisschen Geduld haben. Da kommt bestimmt bald die nächste Amsel.
Genau, und vielleicht jetzt kleines Update zu Usutu. Letztes Jahr war kein starkes Usutu-Jahr zum Glück. Anders im Jahr 2024, da hat das ja im Sommer ziemlich zugeschlagen bei den Amseln. Das heißt also, die Bestände sollten sich regional relativ gut erholt haben.
Vogelnews.
Die hat uns heute Fabian mitgebracht und ich lese gleich mal seine Schlagzeile vor: Bruchlandung, besonderer Alki in Gütersloh.
Ja, habt ihr eine Ahnung, was das sein könnte?
Na gut, es geht wahrscheinlich nicht um
eine Person, nein.
Genau, also es geht wahrscheinlich um die Alken-Gruppe, also irgendeinen Seevogel, aber was sich denn da versteckt, weiß ich leider nicht. Aber werden wir ja jetzt erfahren.
Und zwar spielte das am 3.1. in Gütersloh. Da fand Eva zusammen mit ihrem Mann Jona einen komischen Vogel, der unterm Zaun klemmte. Und zwar ein schwarz-weißer Vogel mit einem bunten Schnabel. Es hat sich in Gütersloh unter dem Zaun ein Papageitaucher eingeklemmt und die beiden haben den Vogel gefunden und konnten ihren Augen nicht trauen. Ein Papageitaucher, also erstmal in Deutschland, generell ein seltener Gast. Durchaus überwintern manche auf der Nordsee, also manchmal kann man die beim sogenannten Sea-Watchen sehen, wenn man ganz lang aufs Meer guckt. Aber im Binnenland ist das sehr, sehr selten und dann auch noch in NRW. Also das hat es zuletzt, ich glaube, 1929 gegeben. Jetzt natürlich die Frage, ist es vielleicht einfach ein Vogel aus Gefangenschaft, der irgendwie aus einem Zoo oder sowas, aber er trug keinen Ring. Und wenn man mal historisch die Binnenlandsbeobachtungen nachschaut, dann sind es vor allem Beobachtungen aus dem Winter. Also im Herbst kann man sie in der Nordsee sehen. Aber gerade im Winter, und wenn man das Wetter mal so nachvollzieht, da gab es ziemlich viel Sturm von Norwegen quasi.
Also aus dem Norden.
Aus dem Norden. Und auch am selben Tag gab es einen Todfund von einem Papageitaucher auf Norderney. Also das spricht schon alles sehr für einen Wildvogel. Ja, und die beiden haben den dann zu einer Farm gebracht, die tatsächlich auch sich mit Zootieren auskennen und diesen Papageitaucher jetzt gerade wieder aufpäppeln. Also er ist wohl unverletzt, war nur schlapp und er soll bald jetzt ausgewildert werden auf der Nordsee. Und ich zitiere mal, was Jona gesagt hat. Der hat ihn zu dieser Station gebracht und Jona hatte angerufen vorher bei dieser Station und die haben gesagt, ja, bring mal vorbei, aber haben ihm das eigentlich nicht geglaubt, bis er dann mit einem Papageitaucher im Rucksack da ankam und diesen Vogel abgegeben hat.
Ich frage mich ja, wie man den dann aufpäppelt eigentlich. Die fressen ja speziell kleine Fische, eine Sandaale, glaube ich, und vielleicht auch noch andere. Ob die dann auch Fischhaschee essen, wenn man das macht?
Mein letzter Stand ist, ich glaube, die kriegen dann so ein Wasserbecken, wo der Fisch dann, lebend darf man nicht verfüttern, drin ist. Und dann hat der, das ist auch mein letzter Stand, was unseren Papageitaucher hier angeht, hat er wohl auch schon Fische aus diesem Becken sich gegriffen. Also ist hoffentlich auf einem guten Weg.
Faszinierend.
Drücken wir die Daumen.
Ja, drücken wir die Daumen für den Kleinen. Hast du bestimmt auch schon mal schön fotografiert, oder? Du warst ja viel im Norden.
Natürlich, klar.
Und apropos Papageitaucher, passend dazu haben wir noch eine zweite Nachricht, oder du hast noch eine zweite Nachricht mitgebracht, denn ja, vor einem Jahr fast genau in der Episode 45 haben wir dieses Event auch schon aufgegriffen. Es ist jetzt wieder soweit, leider muss man sagen, Europas größte Jagdmesse beginnt am 27.01. dieses Jahres und zwar in den Dortmunder Westfalenhallen. Was hast denn du dazu zu sagen, Fabian?
Ja, letztendlich leider das gleiche wie letztes Jahr, nämlich auf Europas größter Jagdmesse gibt es auch wieder sehr zweifelhafte Jagdreisen. Also da kann man sich als Jagender dann schön eine Tour nach, Montenegro oder Serbien oder eben auch Island, und das ist der Bezug zum Papageitaucher, buchen, um Vogelarten zu schießen. Nämlich zum Beispiel den Papageitaucher auf Island oder Bekassinen, Knäkenten, Turteltauben, Wachteln. Und die werben teilweise mit hohen Anzahlen, die auch durchschnittliche Jäger schießen können. Also steht so auf den Webseiten. Und gleichzeitig wirbt die Jagdmesse damit, Taktgeber in Sachen Artenschutz und Naturschutz zu sein. Und ich finde das sehr weit ab der Realität. Also wer sich eine Reise bucht, diese Vogelarten sind durchaus jagdbar in den Ländern, aber die Bestände sind extrem, teilweise bis 60-90% in den letzten 40 Jahren runtergegangen. Und wer dann irgendwie nach Serbien fährt, um 200 Wachteln am Tag zu schießen, das finden wir sehr fraglich und ich finde es auch nicht gut von dieser ganzen Messe, dass sie überhaupt solche Reiseagenturen mit so nicht nachhaltigen Reisen, von Großwild, hier schießt man Elefanten in Afrika und so, ganz abgesehen, die sind natürlich auch da. Also das wollte ich noch einmal erwähnen, weil ich es sehr schade finde, dass das immer noch so angeboten wird. Und ich werde aber davon berichten, weil ich werde auch dahin gehen und diese Leute darauf ansprechen. Ich werde berichten.
Na, wir sind gespannt. Ja, wenn ihr mehr dazu nachlesen wollt, dann schaut in unsere Shownotes, da verlinken wir euch die News.
Thema der Woche.
Und damit kommen wir zu unserem Hauptthema, den Pinguin. Und da möchte ich Chris dich nochmal an der Stelle vorstellen. Du warst ja schon mal vor 2 Jahren in der Folge 20 hier bei uns.
Wahnsinn.
Und damals, das habe ich mir noch angeguckt, wie ich dich vorgestellt habe, als nicht irgendein Naturfotograf, sondern Nature Photographer of the Year 2020, Kategorie Säugetiere, Influencer. Damals hattest du 75.000 Follower, heute sind es 86.000. Und Autor. Deine Bücherbandserie Heimische Tiere ziert mittlerweile mein Wohnzimmer. Stimmt das alles noch? Was ist dazu gekommen? Gib uns mal ein Update.
Das stimmt eigentlich alles noch. Es sind mehr Bücher geworden, es sind ein paar mehr Preise geworden, aber letztendlich mache ich immer noch das Gleiche.
Das klingt sehr bescheiden. Schön. Okay, aber warum bist du hier beim Thema Pinguine? Vielleicht kannst du uns da schon mal kurz eine Einleitung geben.
Also ich habe Biologie studiert und im Rahmen meines Studiums beziehungsweise während meiner Bachelorarbeit wurde ich dann von meiner Arbeitsgruppe gefragt, ob ich nicht Lust hätte, für sie auf die Falklandinseln zu fliegen, um dort eben an Pinguinen zu arbeiten.
Klar, ist mir auch schon oft begegnet, diese Frage.
Genau. Und das war halt definitiv ein Privileg, eine einmalige Gelegenheit und da habe ich nicht so lange überlegt und dazu geschlagen, klar, möchte ich das machen. Die eigentliche Forschung, das hat natürlich meine Professorin gemacht, nicht ich selbst, aber ich habe die Daten sammeln dürfen und hatte dadurch eben die Möglichkeit, auf eine einsame Insel von dem Falklandarchipel zu reisen.
Und für wie lange warst du dann da vor Ort und hast Freilandforschung betrieben?
Ja, das war so eine komplette Saison, also 3 Monate.
3 Monate. Das war dann wahrscheinlich im südlichen Sommer, oder?
Genau. Also ich hatte 3 Sommer am Stück. Ich habe den einen Winter übersprungen. Und von daher, ja, war eine schöne Zeit.
Ich nehme mal an, du hattest dieses Geräusch. Und ein bisschen Fischgeruch in der Nase.
Nicht nur ein bisschen, ja.
Also Pinguine machen unglaublich coole Sachen. Es ist wirklich eine einmalige Gruppe. Und wir haben ja auch schon mal Folgen gemacht zu einzelnen Vogelgruppen, wie beispielsweise Eulen, Rabenvögel, Tauben. Auch gibt es ja eine Folge, wo wir auch uns einen einzelnen Vogel vorgenommen haben, den Kuckuck. Und das werden wir heute nochmal mit den Pinguinen bisschen näher machen. Und ich finde das auch ziemlich cool, wenn man sich so eine Gruppe rausnimmt. Ich finde, es macht auch richtig Spaß, das vorzubereiten. Aber bevor wir richtig einsteigen ins Thema, und ich kann schon mal sagen, ihr beide müsst gleich ran bei einem Quiz, machen wir eine kleine Werbung. Und ich bin sehr glücklich mit dem heutigen Werbepartner, denn ich habe selbst noch heute Morgen das Erdnussmus von ihnen gefrühstückt. Und jetzt kommt die kleine Werbung.
Jetzt kommt Werbung.
Neues Jahr, neue Vorsätze, zum Beispiel gesünder essen, nachhaltiger leben, das kennen wir alle. Märchenhaft kombiniert unser heutiger Werbepartner das im Allgäu.
Und Allgäu, damit sind keine Berge gemeint, sondern das Besucherzentrum des Naturkostherstellers Rapunzel. In der Rapunzel-Welt könnt ihr Bio mit allen Sinnen erleben.
Vom Feld bis auf den Teller. Interaktiv und spannend wird erklärt, wie Biolandwirtschaft funktioniert. Und hier vielleicht auch ein kleiner Einwurf. Das ist nicht irgendwie mal so dahergesagt, sondern gesunde Böden, Landschaft, wo Kräuter wachsen, wo Tiere Nahrung finden, sind essentiell für die Vögel. Also das vielleicht als kleiner, kurzer Abstecher hier. Zurück zu dem Besucherzentrum Allgäu. Da könnt ihr nicht nur gesund essen, sondern ihr könnt auch staunen, zum Beispiel bei einem Museum zum Thema Öl. Es gibt die ganze Geschichte der Firma Rapunzel zu sehen. Fairer Handel, gesunder Boden, alles rund um das Thema.
Besonders geeignet ist es für Familien. Ihr habt zum Beispiel eine 9 Meter Kugelbahn, ein Tropenhaus, einen Abenteuerspielplatz, einen Bauerngarten. Ihr könnt kulinarische Highlights erleben. Es gibt ein großes Bistro, es gibt eine hauseigene Biobäckerei. Es gibt eine Schau-Kaffeerösterei, auch ganz spannend, über 2 Stockwerke sogar. Und ja, hier kommen Natur und Genuss zusammen. Ihr habt eine Dachterrasse mit Alpenblick, also ganz besonders. Ihr habt ein Müslifeld und ein schönes Gartenparadies.
Es ist auch ein Ort für Events und Erlebnisse wie Kochkurse, Yogakurse, Kaffeeseminare, Vorträge oder sogar Clubabende. Und für Unternehmen Tagungsräume im nachhaltigen Ambiente. Und das in einer Top-Lage zwischen der A96 und der A7. Es ist nicht umsonst ausgezeichnet als die nachhaltigste Raststätte in Deutschland.
Ihr könnt auch shoppen und zwar direkt beim Hersteller. Es gibt das ganze Sortiment von Rapunzel und Zwergenwiese. Es gibt Backwaren und natürlich alles Bio aus Liebe. Über 550 Produkte von Rapunzel seit 1974. Wenn ihr mehr Infos wollt dazu und die Termine sehen wollt, dann schaut doch mal vorbei bei www.rapunzelwelt.de.
Ende der Werbung.
So, bevor wir gleich zum Icebreaker kommen, das sehe ich nämlich hier schon als kleine Ankündigung. Fabian zieht sich nämlich gerade etwas aus, weil ihm zu warm ist.
Das ist der Icebreaker, Martin.
Ach so, ja. Auch gut. Ja, Fabian, was hast du denn Schönes für Chris und mich vorbereitet oder für uns und unsere Zuhörenden?
Es gibt ein kleines Quiz und wie das die reingezwitschert Ultras vielleicht schon gewohnt sind. Wenn ihr was richtig beantwortet, dann dürft ihr den lieblichen Gesang des Wüstengimpels hören. Das klingt dann nämlich so. Und wenn ihr was falsch macht, dann hört ihr den Käsack-Gesang der Großtreppe. Okay, das werden wir bestimmt nicht hören heute.
Schauen wir mal.
Seid ihr bereit?
Ja.
Ihr beiden? Okay. Ach, was wir noch gar nicht erwähnt haben, Chris sitzt ja gar nicht hier bei uns im Studio, muss man sagen. Also es sieht so aus, weil du bist hier auf so einem kleinen Hocker auf dem Laptop positioniert und wir sehen dein Gesicht. Aber du bist, in Hessen sitzt du gerade, ne?
Genau, ich bin bei Frankfurt in der Heimat.
Okay, aber schön, dass du hier digital deine Visage uns siehst.
Ich freue mich auch.
Ja. Okay, wir starten mal lieber. Frage Nummer 1. Wie viele rezente, also heute lebende Pinguinarten gibt es?
Gut, das weißt du bestimmt, Chris, aus dem FF. Ich könnte nur schätzen.
Wenn ich Antwortmöglichkeiten geben soll, dann zwinkert zweimal.
Also auf jeden Fall.
Ich kann auch nur schätzen.
Zwei Ziffern.
Ja, ich fange mal an. Möglichkeit A, 12, B, 18, C, 24 oder D, 36.
Also ich würde, also bevor du die Zahlen vorgestellt hast, war ich so bei 22, deswegen würde ich 24 Arten sagen.
Ich wollte mir was zu trinken einschenken, aber ich muss die
zu schnell.
Soundmaschine bedienen.
Oh.
Oh, ganz knapp. Also es war Antwortmöglichkeit B, 18 rezente Pinguinarten gibt es.
Okay.
Warte, ich möchte mal kurz was zu trinken einschenken.
Und wir wissen ja alle, das lernt man ja schon früh, wie viele Pinguine ist der Eisbär?
Ja, da kommen wir gleich noch zu. Machen wir weiter mit Frage Nummer 2. Was sind die nächsten Verwandten der Pinguine? Sind das A, die Procellariformes oder B, nein Spaß, ich sage den Deutschen. Geckig. Sind es A, die Röhrennasen, B, die Alke, C, die Seetaucher oder D, die Störche? Also ich wiederhole nochmal, was sind die nächsten Verwandten der Pinguine? Sind das Röhrennasen, also das sind so diese Albatrossvögel, die auf dem Schnabel noch so eine extra Röhre haben, oder B, die Alke, wo auch der Papageitaucher zum Beispiel zugehört, C, die Seetaucher oder D, die Störche?
Das ist eine interessante Frage. Ich habe mich noch nie gefragt, welchen Verwandtschaftsgrad die haben oder welche Verwandtschaft sie eigentlich haben.
Vielleicht noch für alle Zuhörenden, die sich denken, okay, was sind das für Gruppen? Die Seetaucher, das sind nicht Haubentaucher und Co., die man so auf Süßgewässer sieht. Bei uns sieht man die manchmal auf der Nordsee, Sterntaucher und Eistaucher und Prachttaucher, die größtenteils nahe der Arktis brüten.
Was würdest du denn ausschließen, Chris?
Ich würde die Arten, die auf der Nordhalbkugel vorkommen, eher ausschließen.
Mhm.
Und deswegen wäre ich jetzt bei den Röhrennasen. Aber ich finde, das sind echt gute Fragen.
Also du denkst, die Pinguine sind mit den Röhrennasen verwandt, oder?
Am ehesten.
Ja. Ich hätte jetzt, ja, okay, sag du mal. Mach du mal deinen Jingle. Sehr gut.
Ich wollte okay. einspielen, bevor Martin das kaputt macht. Weil deine Begründung war auch Hammer. Mit der Nord- und Südhalbkugel. Sehr, sehr gut. Komme ich gleich auch nochmal zu. Die Röhrennasen sind tatsächlich das Schwestertaxon, also das sind die nächsten Verwandten von den Pinguinen. Alke sind tatsächlich nicht extrem weit weg, aber nicht so nah, wie man denkt. Die sehen ja eigentlich den Pinguinen sehr ähnlich. Die Seetaucher, sag ich mal, die spalten sich ab und dann kommt aber noch eine ganze Menge.
Mhm.
Und die Störche sind gar nicht so weit weg, wie man denkt. Also ich glaube, die Störche sind näher dran als die Seetaucher.
Mir fällt gerade noch ein, es gab ja früher den Riesenalk im Norden, also in der Nordhemisphäre.
Entspann dich
okay.
jetzt mal kurz. Okay. Warte mal,
greife ich dir zu viel vorweg.
Mein Quiz ab.
Mann.
Okay, Frage Nummer 3. Wie groß war der größte Pinguin, den es je gab? Ja, Martin, jetzt kriegst du auch keine Antwortmöglichkeiten mehr.
Wie groß war der größte Pinguin, den es je
schätzen.
Gab?
Ihr könnt auch alles reinwerfen, was ihr wisst.
Chris, sag doch mal, wie groß der größte heute noch lebende Pinguin ist. Weißt du das zufällig?
Ich glaube, der ist 1,30.
Ja.
Perfekt, Punktlandung. Welche Art?
Kaiserpinguin.
Ja, sehr gut.
Und ich meine, der größte Pinguin war 1,60. Aber vielleicht liege ich auch voll daneben.
Nee.
Dann sage ich mal 2 Meter.
Okay, da kriegt ihr den. Also, der größte Pinguin, wisst ihr auch, wo er gelebt hat ungefähr?
Antarktis?
Heutiges Neuseeland.
Aha. Mhm.
Und der hieß Kumimanu und hatte ein geschätztes Gewicht von ungefähr 100 Kilo und war 1,75 bis 1,80, also genau die Mitte, die ihr gesagt habt. Zum Vergleich hat Chris ja schon gesagt, der Kaiserpinguin ist 1,30 Meter groß. Und wie groß ist der kleinste Pinguin, der heute lebt?
Das dürfte der australische Zwergpinguin sein. Wie heißt der denn überhaupt?
Der Zwergpinguin. Der Little Blue.
Ja.
Der ist 30?
Perfekt, 30 Zentimeter groß. Hammer, gut. Okay, kommen wir zur Frage Nummer 4. Welcher dieser Begegnungen sind möglich? Welche Begegnungen können realistischerweise stattfinden? A. Pinguin und Eisbär. B. Pinguin und Seeleopard. C. Pinguin und Schneeammer. D. Pinguin und Orca. Und, okay, hier gibt es auch E. Pinguin und Walross. Also, ich wiederhole nochmal, welcher dieser Begegnungen sind möglich? Und wir gehen das mal von oben nach unten durch. Ihr sagt mir, was ihr davon haltet. Pinguin und Eisbär.
Kurze Zwischenfrage, sind mehrfach Auswahl, ist eine Mehrfachauswahl möglich?
Ja,
oder ist
okay. Möglich. Mhm. Ist sogar gewünscht.
Okay. Was war das erste? Pinguin und
Eisbär.
Und
Eisbär.
Ja.
Nee.
Warum?
Weil Eisbären nur auf der Nordhalbkugel vorkommen und Pinguine nur auf der Südhalbkugel.
Mhm.
Meistens. Also doch, eigentlich ausschließlich.
Und Pinguin und Seeleopard?
Ist möglich.
Würde ich auch sagen, ich kenne das auch aus dem Antarktis-Kontext, ne? Die die jagen sich auch. Also nicht sich, aber...
Ja, der Pinguin jagt leider nicht zurück. Genau. Also wer Seeleoparden nicht kennt, googelt die mal gerne. Oder Ecosia die mal gerne. Nutzt mal eine ökologische Suchmaschine. Und diese Seeleoparden, Falklandinseln kamen die nicht vor, oder? Da hast du diesen...
Immer mal wieder als Irrgast.
Okay.
Also ich hab leider keinen gesehen, aber auf der Insel, wo ich war, sind sie schon immer wieder am Strand gelegen.
Das sind quasi riesige Robben mit einem unfassbaren Gebiss. Also... Guckt euch mal Bilder davon an, die sehen echt böse aus. Da möchte man kein kleiner Pinguin sein. Okay, Pinguin und Schneeammer.
Würde ich
leider
auch
nicht.
Nein sagen, ja.
Nördlichst brütender Singvogel übrigens. Ne? Nicht nur im Norden, sondern ist der Singvogel, der am weitesten im Norden noch brütet. Pinguin und Orca.
Sollte möglich sein.
Ja, ne? Soweit ich weiß, kommen die sowohl im Norden als auch im Süden vor, die Orcas. Ja. Ne? In distinkten, also separaten Populationen.
Ist ja noch abspielen. Ja, sehr gut. Ne? Also Orcas, auch fiese Feinde der Pinguine.
Darf ich dazu eine kleine Anekdote erzählen? Ich war jeden Tag in der Felsenpinguinkolonie, in der ich gearbeitet habe, außer an einem Tag. Da habe ich mich freigenommen. Und genau an dem Tag kam eine Schule Orcas mit Jungtier genau an der Kolonie vorbeigezogen. Und ich habe sie leider verpasst.
Nein.
Waren die auch da, um Pinguine zu jagen? Weißt du das?
Ja, die fressen die auch.
Die robben sich ja teilweise auch so noch ans Land. Und
ich glaube, das ist auch in Südamerika, ne? Wo die Robben vom Strand klauben.
Wo die, wo die sich an Land robben, um Robben zu rauben.
Schöne Alliteration. Okay. Ja.
Pinguin und Walross als letzte Möglichkeit.
Würde ich auch eher Nein sagen, oder?
Nein.
Walross auch wieder nur im Norden, ne?
Ja. Aber apropos Halbkugeln, die kam ja jetzt schon ein paar Mal. Frage, Pinguine leben nur auf der Südhalbkugel. Richtig oder falsch? Also ich wiederhole nochmal, Pinguine leben nur auf der Südhalbkugel. Richtig oder falsch?
Also eigentlich hätte ich ja gesagt, aber wenn du die Frage so stellst, impliziert die wahrscheinlich Ausnahmen. Ja,
oder ist es doppelte Psychologie? Ich denke, wenn ich die stelle, denkt ihr, es wäre falsch, aber eigentlich...
Nein, also es gibt auf Galapagos eben auch noch eine Pinguinart.
Aber ist die südlich oder nördlich vom Äquator?
Ich bin mir jetzt auch gerade nicht sicher, es ist ziemlich genau beim Äquator.
Ja.
Und ich glaube aber, dass die sich ab und zu auch auf die Nordhalbkugel verirren zumindest.
Ah ja.
Super, ja, korrekt. Also es ist falsch in dem Sinne, dass Pinguine nicht nur auf der Südhalbkugel leben, nämlich der Galapagos-Pinguin auf den Galapagos-Inseln. Und die sind am Äquator, aber ein Teil der Inseln, wo sie auch brüten, sind auch nördlich des Äquators. Mhm. Also es gibt tatsächlich Pinguine auf der nördlichen Hemisphäre. Okay, kommen wir jetzt zu einer Schätzfrage. Was ist die höchste dokumentierte Tauchtiefe eines Pinguins? Ist jetzt ein bisschen verwirrend, weil ich höchste gesagt habe, ist quasi die tiefste. Also was war die geringste Meter? Ihr wisst, was ich meine.
Wir wissen, was
macht
du meinst.
Einfach.
Also sie können schon sehr tief tauchen. Also ich würde schon mal sagen, die sind irgendwo in der, ich glaube Twilight Zone heißt das, also wo eigentlich kein Tageslicht mehr so richtig deutlich hinkommt. Ich würde mal sagen, ich würde schätzen 500 Meter.
Ich glaube, es war noch tiefer.
Ja?
Ich glaube, es waren irgendwas um die 700.
Ihr seid richtig gut. Habt ihr euch irgendwie vorbereitet?
Nee, eigentlich nicht. Ich meine, Chris hat damit gearbeitet. Ne?
Also zwischen euren Werten ist er. Bei 565 Metern ist ein besenderter Kaiserpinguin in der Antarktis festgestellt worden. Die normalen Tauchtiefen liegen aber eher zwischen 100 und 200 Metern. Also das ist schon sehr, sehr tief.
Wow.
Und damit haben wir ein Superlativ in der Vogelwelt, nämlich die tiefste Tauchmeterzahl. So. Welche weiteren Vogelsuperlative liegen denn in der Familie der Pinguine?
Hat bestimmt mit Temperaturen zu tun. Vielleicht die Art, die die kältesten Temperaturen aushält oder in den kältesten Regionen brütet, lebt.
Korrekt, Brut in niedrigster Temperatur, bis minus 40 Grad, wo die Männchen wochenlang ohne Nahrung sind bei Kaiserpinguinen und das Ei auf den Füßen tragen. Und dabei auch die längste Fastendauer von 2 Monaten durchleben. Okay, haben wir schon 3. Tauchtiefe, niedrigste Temperatur, längste Fastendauer.
Gibt's noch einen?
Gibt noch 7.
Oh, wow, okay.
Und das sind die, die ich mir so ausgedacht mehr oder weniger, die ich so recherchiert habe. Es gibt bestimmt noch mehr. Bleiben wir mal beim Tauchen. Wir haben die Tiefe. Was geht noch?
Die längste Tauchdauer.
Ja. Was schätzt ihr?
Naja, wenn man so nach auf 500 Meter abtaucht. Ich meine, die können schon schnell schwimmen. 40 Minuten? Wie viel hast du gesagt?
40.
Ah ja, okay.
Genau, genau dazwischen. 32,2 Minuten ist bei einem besenderten Kaiserpinguin 2018 festgestellt worden. Und Martin, du hast auch mit dem Schnellschwimmen auch noch ein Superlativ, die schnellsten Schwimmer der Vogelwelt. Mit 36 km/h.
36, wow.
Sind übrigens die Eselspinguine.
Mhm, gar nicht mal die großen, ja.
Perfekt angepasst sind alle Pinguine an das Schwimmen durch diesen stromlinienförmigen Körper, der an Land dann auch ein bisschen süß und plump wirkt. Aber im Wasser fliegen sie dann mit ihren Flossen und ihrem Torpedokörper durchs Wasser.
Mit ihren Flossen, die natürlich keine Fischflossen sind, sondern Flügel.
Okay, die höchste Sprunghöhe aus dem Wasser. Mit bis zu 2 Metern springen die hoch auf den Felsen. Und?
Irgendwas mit Federn noch? Federdichte?
Schwerster Vogel, der taucht.
Aha.
Und die höchste Federdichte, richtig. Okay, 2 Superlative habe ich hier noch, wenn ich das richtig sehe. Und zwar einmal der südlichste Brutvogel, hast du eigentlich gesagt, Martin. Und noch, wenn ihr, sagt euch die Bergmannsche Regel etwas?
Ja.
Als zwei Biologiestreber.
Zum Volumen.
Ja. Und das ist bei den Pinguinen am größten. Also das höchste Volumen im Vergleich zur Körpergröße in der Vogelwelt. Die Bergmannsche Regel, die eben genau das besagt, je weiter wir zu den Polen gehen, je kälter es wird, desto größer sind die Tiere und desto größer ist das Verhältnis. Also es ist tendenziell mehr Volumen und weniger Oberfläche, deswegen auch sowas wie kleine Gliedmaßen, Eisbär hat kleinere Ohren als einen Grizzly beispielsweise. Das ist die Regel. Okay, ich muss sagen, ihr habt euch wunderbar geschlagen.
Danke.
Chris, sag doch mal, du hast schon erwähnt, auf den Falklandinseln hast du an Iselspinguinen gearbeitet.
Isels, ja.
Gibt es dort noch andere Arten? Hast du noch andere Arten gesehen?
Also es gibt 5 Pinguinarten auf den Falklandinseln. Und auf der Insel, wo ich gearbeitet habe, gibt es 3 als Brutvogel. Beziehungsweise gibt es auf den Falklandinseln als Brutvögel immer 4 Arten. Und der Goldschopfpinguin ist die 5. Art, die da immer mal wieder dazukommt. Es gibt abgesehen davon die Königspinguine, den Eselspinguin, den Felsenpinguin und den Magellanpinguin.
Oh, zu letzterem habe ich einen schönen Sound mitgebracht. Ihr hört mal den Magellanpinguin. Der hört sich viel mehr nach Esel an als der Eselspinguin.
Ja, ja.
Bei beiden schon irgendwie raushören. Ja.
Wahrscheinlich vertrautes Geräusch für dich.
Und du hast gesagt, du hast Proben gesammelt. Was war so der Hintergrund und was für Proben hast du gesammelt?
Wir haben Kotproben vor allem gesammelt, überwiegend. Und der Hintergrund war einfach derjenige, dass wir mittels stabiler Isotope die Nahrungsgründe rausfinden wollten.
Kannst du kurz erklären, was das bedeutet? Also was für eine Untersuchungsmethode das ist?
Also wir nehmen Proben aus dem Meer. Und wir nehmen eben diese Kotproben. Und da gibt es gewisse Identifikatoren, die eben in beiden Proben dann gleich sind, wenn es von derselben Location kommt. Und so kann man verschiedene Gebiete eben herausfinden, wo die Pinguine ihre Nahrungsgründe haben. Weil ansonsten wäre es ja kein Kot. Und wenn man dann erstmal weiß, wo die Nahrungsgründe von den Pinguinen sind, kann man eben diese Gebiete eventuell auch schützen.
Das ist ganz wichtig, um Schutzgebiete auszuweisen, um zu wissen, was für Wege nehmen die Pinguine auf sich, was für Nahrungsgründe. Also ziemlich cooles Projekt, muss ich mal sagen. Kannst du noch mal sagen, von der Skala von 1 bis 10, wie fischig riecht es in so einer Kolonie? Oder wie sah dann so dein Alltag? Also du bist dann so rumgewatschelt, hast das so aufgenommen und zwischendurch haben dich Pinguine angeschrien.
Ja, doch. Also genau so läuft es eigentlich. Also die Pinguine leben in Kolonien, in Brutkolonien. Und die haben alle eine ganz unterschiedliche Nische besetzt. Die Felsenpinguine sind auf der Seite, wo wirklich die Klippen sind. Das war die Westseite, wo wirklich das offene Meer auf die Felsen getroffen ist. Und da müssen die Felsenpinguine erstmal 100, 150 Meter die Klippen hochklettern, um da an ihre Kolonie zu kommen. Die brüten nicht unten irgendwo. Und auf der anderen Seite, wo es ein bisschen ruhiger ist, da hat man weiße Sandstrände und da brüten dann eben auch die Eselspinguine. Die Magellanpinguine sind so überall so ein bisschen zwischendrin mit dabei, aber eher da, wo es auch flacher ist. Aber die wandern auch mal 200 Meter auf die Insel den Berg hoch, um da ihren Erdbau anzulegen. Also der hat kein offenes Nest wie die anderen Arten. Und also das ist ganz unterschiedlich. Und ich habe vor allem an den Eselspinguinen gearbeitet und primär aber auch an den Felsenpinguinen. Und für mich hieß es dann eben, jeden Tag, teilweise mehrfach, dann in die Kolonie zu wandern, den Berg hoch zu wandern, durch Tassa-Graswälder. Also das sind wirklich Grashorste, die bis zu 2 Meter hoch werden. Und es ist so dicht, dass man den Fuß einfach nicht mehr sehen kann oder seinen Weg fast gar nicht mehr sieht. Und da passiert es schon immer mal wieder, dass da so ein kleiner Pinguin drin sitzt und einen in die Füße beißt, bis man oben angekommen ist. Und das ist natürlich von der Akustik erstmal überwältigend, vom Geruch überwältigend. Es riecht sehr fischig und es ist einfach ein ganz besonderes Erlebnis. Man steht da, man hört die Albatrosse, man hört die Felsenpinguine, man hört Skuas außenrum. Es gibt natürlich auch Prädatoren, Karakaras, die Wellen, die sich brechen. Und man denkt immer, es ist unfassbar kalt. Aber das ist eigentlich gar nicht so auf den Falklandinseln. Das ist eher mit Schottland vergleichbar. Und die Durchschnittstemperatur war so bei 8 bis 12 Grad. Wir hatten auch mal Tage mit 24 Grad. Und dann, gerade wenn man im Windschatten war und da am weißen Strand lag, das war der Hammer. Also es war wie in der Karibik, weil das Wasser auch noch türkisblau ist.
Wow.
Und dann auf der anderen Seite der Insel, wo wirklich der Wind auf die Insel trifft und die schroffen Felsen sind, da hat man meterhohe Wellen. Das lebt einfach von Kontrasten da vor Ort.
Wow. Kurze Erklärung vielleicht, ein Karakara ist ein Greifvogel, ein ziemlich hübscher, ein ziemlich cooler, ziemlich intelligenter auch, muss man sagen.
Ja.
Hat er da die Pinguine auch, also die Pinguineier wahrscheinlich auch gefressen, oder?
Ja, ja. Die haben immer versucht, die Küken zu schnappen und die Eier zu fressen.
Und dann bist du so hin und so, nein.
Gibt es ja noch andere Prädatoren, also gibt es Landräuber, also Säugetiere wie Füchse oder ähnliches?
Es gibt ausgesetzte Raubtiere und Ratten leider, also auf der Insel jetzt zum Glück nicht so, aber Katzen.
Ja.
Es gab freilebende Katzen und die sind natürlich eine große Bedrohung für die Vogelwelt da vor Ort.
Also die Falklandsinseln sind auch als solche bewohnt. Ne? Das sind jetzt keine naturbelassenen Inseln, wo kaum ein Mensch einen Fuß drauf setzt, sondern sind auch Siedlungen vorhanden. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum Ratten und Katzen dort so verbreitet sind.
Man muss halt dazu noch sagen, es ist ein Archipel aus über 700 Inseln. Nicht jede Insel ist bewohnt, aber es gab da schon diverse witzige Versuche von vielen Leuten, die da teilweise Affen ansiedeln wollten. Otter wurden angesiedelt und es gibt das Mysterium, dass sie sich immer noch dort halten und es gibt immer wieder so Sichtungen, die nicht belegbar sind von Fischotter und so weiter. Da wurde viel ausgebracht und experimentiert.
Okay. Ich finde, du hast vorhin einen wichtigen Punkt gesagt, nämlich der Trugschluss, dass man bei Pinguinen sofort denkt, es ist super kalt, wir sind in der Antarktis, nämlich wirklich nur in der Antarktis vorkommen, tun nur 2 Arten, nämlich der Kaiserpinguin und der Adelie-Pinguin oder Adelie-Pinguin.
Adelie, ne? Ja.
Ich verwechsel das immer, ich denke dann immer an Rolling in the Deep. Okay. Und alle anderen Arten verteilen sich. Also es gibt noch ein paar weitere, die in antarktischen Meeren brüten, plus viele Südamerikas Spitze, aber auch Afrika, Australien, Neuseeland bis hoch zu Galapagos, was wir vorhin hatten. Also nicht nur Packeis, sondern auch weiße Strände, schroffe Steinküsten, tropische Gelegenheiten, ne, wie Galapagos und in Australien teilweise ganz warme Gefilde. Also Pinguin heißt nicht gleich kalt und Eis.
Und wie ist das mit den Arten, die du auf den Falklandinseln gesehen hast? Brüten und leben die alle in Kolonien? Oder gibt es auch Arten, die ja eher einzelgängerisch sind oder nur in Einzelpaaren vorkommen?
Der Magellan-Pinguin, der lebt so ein bisschen in losen Kolonien. Also da kann es schon mal passieren, dass auch mal ein einzelner Pinguin da ist, gerne auch unter einer Hütte. Also die sind da gerne unter das Bauwerk gewandert und haben da ihr Nest angelegt. Und alle anderen Arten suchen eigentlich den Schutz der Kolonie. Hm. Weil wenn dann nur ein Brutpaar ist, die hatten da auch nie Bruterfolg. Die werden gefressen, ein Elternteil ist mal Nahrungssuche, der andere ist abgelenkt und dann, ja, die Karakaras sind so schlau, die holen sich alles.
Ja, die Kolonie bietet dann natürlich Schutz und Sicherheit, gleichzeitig natürlich auch Wärme. Wenn wir jetzt wieder in die Antarktis gehen würden, ihr kennt vielleicht die Aufnahmen von Kaiserpinguinen, die sich dann wirklich extrem aneinander kuscheln und so richtige kleine Kuschelkolonie, was überlebenswichtig ist, weil bei minus 30, 40 Grad keine Körpertemperatur ungenutzt bleiben darf.
Da kennt man auch die schönen Naturaufnahmen, wo du wahrscheinlich auch jedes Mal denkst, ach, sowas würde ich auch gerne mal aufnehmen, wo dann die äußeren, also die Pinguine, die in der Peripherie am Rand stehen, bei so einem Schneesturm völlig ja eingeschneit wirken und dann auch wandern die, glaube ich, immer, wechseln sich ab, damit nicht immer dieselben Pinguine draußen am kalten Rand stehen müssen. Also ganz faszinierende Aufnahmen und auch ganz faszinierende Ökologie dahinter. Ne?
Gibt es auch Filme zu, zum Beispiel Die Reise der Pinguine oder ich glaube, es gibt auch noch eine Dokumentation von Disney Nature zu Pinguinen und es gibt natürlich Happy Feet. Den Kinderfilm.
Und sag mal, Chris, wie ist das auf den Falklandinseln? Was für Bedrohungen gibt es denn da für die Pinguine, außer jetzt den natürlichen Fressfeinden der Pinguine?
Der Mensch. Also das muss man ganz klar sagen. Eigentlich ist es immer der Mensch und auch die Falklandinseln sind mittlerweile so touristisch geworden, dass man einerseits dorthin reisen kann und per Flieger dann auf die Inseln kommt. Aber das größere Problem sind in meinen Augen dann die Kreuzfahrtschiffe, der Kreuzfahrttourismus. Wir haben jetzt ganz viel über die Antarktis gesprochen und die meisten Kreuzfahrtschiffe kommen eben von Chile über die Falklandinseln nach Südgeorgien und dann auf die antarktische Halbinsel. Und dieser Massentourismus ist ein Riesenproblem, weil auf einmal die Leute auf die Insel gelassen werden und wenn das nicht wirklich gut gemanagt wird, stehen da halt 500 Leute in der Kolonie drin. Und das ist ein Riesenproblem.
Das glaube ich. Merkt ihr auch schon die Auswirkungen des Klimawandels auf den Falklandinseln?
Ja, ja. Aber ich kann nicht so viel dazu sagen, weil für mich war es ja nur eine Momentaufnahme. Ich war vor 12 Jahren dort. Das ist schon ewig her. Da war aber auch das größere Problem, dass die Menschen die Insel vorher bewohnt hatten, wo ich war. Und diese Tassagraswälder zum Beispiel weitestgehend ausgerottet wurden. Dieser Schutz dann einfach gar nicht mehr da war. Da waren Schafe auf der Insel, die haben das alles weggefressen. Walfänger waren dort und haben teilweise die Pinguine getötet. Einwohner von den Falklandinseln dürfen auch immer noch Pinguineier sammeln und essen. Soll aber sehr fischig schmecken. Also es macht keiner mehr.
Okay.
Aber auch immerhin. Da, man merkt immer wieder, der Mensch hat einfach seine Hände da im Spiel.
Absolut. Die meisten Pinguinarten, also ich habe mal geguckt, mehr als die Hälfte der Arten sind als irgendwie in irgendeiner Gefährdungskategorie eingeordnet. Und der Eselspinguin zum Beispiel hat im letzten Jahrhundert eine 90-prozentige Abnahme. Und gerade durch den Klimawandel, die kälteliebenden Arten haben sehr, sehr zu leiden. Nicht nur, dass die Brutgebiete wegschmelzen, sondern auch vor allem die Nahrungsgründe, dass sie immer weiter aufs offene Meer schwimmen müssen, um an Fische zu kommen. Also da hat der Klimawandel und wir als Menschen einen riesen Einfluss.
Und wir erinnern uns, ich glaube, das war vor ein paar Jahren, Kaiserpinguine in der Antarktis, die auf dem Schelfeis gebrütet haben und ihre Jungen aufgezogen haben. Und da ist das Schelfeis so schnell auseinandergebrochen, dass die Brut noch nicht vorbei war. Und da sind einige Kolonien in dieser Brutsaison verloren gegangen. Also das sind auch Auswirkungen, die man sich gar nicht so vorstellen kann. Also es geht doch rascher, als man denkt und als man befürchtet hat in manchen Fällen.
Ja, also ihr merkt, eine unfassbar faszinierende Gruppe, die unseren Schutz braucht. Also Pinguine sind sehr bedroht. Es gibt Schutzmaßnahmen. Ihr könnt natürlich klimafreundlicher leben, weniger Fisch essen und keine Kreuzfahrt in die Antarktis machen. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Nabu-Gezwitscher. Da habe ich nämlich auch so ein paar gute Vorsätze fürs neue Jahr rausgesucht. Und Chris, du bleibst aber noch schön hier.
Gerne.
Nabu-Gezwitscher.
Ja, man nimmt sich ja immer sehr viel vor. Und ich habe mal gedacht, ich fasse mal so ein paar Sachen zusammen, wo man auch wirklich sagen kann, okay, das setze ich jetzt um. Da lebe ich jetzt ein bisschen bewusster und nachhaltiger und besser für die Umwelt. Das ist zum Beispiel sowas wie weniger Fleisch essen natürlich. Das kennt ihr. Ich sage jetzt nicht, dass ihr alle vegan euch ernähren müsst, aber auch schon weniger Fleisch zu essen oder weniger tierische Produkte. Das hilft der Natur. Achtet außerdem darauf, kontrolliert und biologischen Anbau zu kaufen, wenn es geht. Und regional und saisonal sind natürlich auch wichtige Punkte. Esst jetzt im Winter mal ein bisschen Kohl und solche Sachen. Also da hilft auch schon ein bisschen etwas.
Und ihr könnt natürlich auch Müll reduzieren. Ein Großteil, ja, des Mülls, der so tagtäglich verbrannt wird leider oder auf Deponien landet, ja, den können wir vermeiden, indem wir zum Beispiel weniger Einmalplastikprodukte verwenden. Und es gibt natürlich auch viel mehr nachhaltige Rohstoffe inzwischen, als das bei Plastik der Fall ist. Wenn wir zum Beispiel an Zahnbürsten denken oder an Q-Tips, also die Ohrenstäbchen oder Spülschwämme, die nicht aus Kunststoff hergestellt sind, sondern aus Pflanzenfasern.
Das finde ich auch, wenn ihr mal guckt, ihr habt so einen gelben, das sind Plastikschwämme und ihr schrubbt damit irgendwas und guckt danach mal ganz genau in den Abfluss. Da ist überall Plastik, auch bei Waschmittel. Und bei so viel Zeug produziert ihr einfach ganz viel Plastik. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich, als ich das mal so gesehen habe, so schlecht gefühlt, dass ich dann nur noch so Kokosschwämme und sowas gekauft habe. Und es gibt mittlerweile für alles irgendwie Bambus, Kokos, Holz. Also es gibt für so viele Sachen Alternativen, sei es die Zahnseide-Sticks oder, was Martin schon, Zahnbürsten, Spülschwämme. Also guckt, dass ihr hier ein bisschen auf euren Plastikkonsum achtet.
Ihr könnt natürlich auch gucken beim Ökostrom, dass ihr Anbieter auswählt, die Ökostrom in ihrem Sortiment haben. Da gibt es ja glücklicherweise immer mehr auf dem Markt. Ihr könnt auch mal schauen bei den Banken. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, über dieses Thema. Es gibt ja nachhaltige Banken, ohne jetzt Werbung für eine konkrete zu machen, die ja anders als normale Banken in Anführungsstrichen nicht in Rüstung oder fossile Energie investieren, sondern in nachhaltige, umweltfreundliche Techniken und Unternehmen.
Natürlich nutzt mehr Öffis, fahrt weniger Auto und nutzt den Zug, fliegt weniger. Also das alles sind Dinge, die ihr auch gut umsetzen könnt. Genauso wie nachhaltiger Handytarif. Auch das ist super einfach. Da haben wir ja schon mal was vorgestellt. Es kostet nicht mehr. Ihr tut damit was Gutes. Und natürlich geht wählen. Wählt eine Partei, die nicht den Klimawandel leugnet oder ignoriert. Denn weltweit sterben unzählige Tierarten, es sterben Menschen am Klimawandel. Also da muss man was tun, wenn wir gerade beim Wählen sehen. Wählt eine Partei, die Menschen nicht diskriminiert und ausschließt. Und als letzter Punkt dafür, macht selbst Naturschutz.
Ja, und ihr könnt mit Engagement ins neue Jahr gehen, zum Beispiel, indem ihr einer NABU-Ortsgruppe beitretet. Da könnt ihr einmal stöbern und schauen, welche Termine es gibt, welche Ortsgruppen es gibt unter nabu.de/Termine. Da könnt ihr dann nach Bundesland, nach Thema, nach Postleitzahl filtern. Und da werdet ihr bestimmt auch für eure Region etwas Passendes finden.
Und damit kommen wir zum Bird of the Day und ich lasse euch beide mal raten, um was es sich hier handelt.
Wohlgemerkt geht es nicht um die Amphibien im Hintergrund.
Der Bird of the Day ist der Laubfrosch.
Ich lasse dir den Vortritt, Chris.
Ein Rohrdommel.
Warte, ich mache das hier auch nochmal nach mit dieser Flasche.
Die Flasche des Sumpfes. Genau, also Fabian pustet gerade in seine Wasserflasche rein und tatsächlich, finde ich, klingt das sehr ähnlich.
Die Rohrdommel, das ist korrekt. Martin, ich schaffe es ja eh auch nie, das bis zum Ende nicht auszulösen. Also ein sehr, sehr komischer Reiher. Hast du ihn schon gesehen und fotografiert?
Ja. Ja, also vor allem jetzt im Winter ist ja eine gute Jahreszeit. Ja,
deswegen habe ich ihn ausgewählt, danke. Ja. Ja. Den Gesang hört ihr nicht im Winter, sondern der fängt April, Mai, hört ihr das am besten. Aber jetzt seht ihr sie auch, weil die sind unfassbar schwierig zu sehen. Die sind so braun wie das Schilf und wenn sie dann entdeckt werden, dann machen sie auch den Hals so hoch. Die Pfahlstellungen sehen sie noch mehr aus wie Schilf.
Sie strecken ihren Kopf nach oben und den Schnabel und sie können aber trotzdem, glaube ich, noch, ich sage mal, an ihrem Schnabel vorbeischauen. Das ist ganz witzig zu sehen, weil man trotzdem noch die beiden Augen sieht.
Wenn ihr die Rohrdommel nicht kennt, dann schaut doch mal online, wie die aussieht. Wirklich total cooler Vogel. Und jetzt im Winter kommen die halt auch manchmal aus dem Schilf raus, gerade wenn irgendwie Eis ist und dann nur eine Stelle eisfrei am See, dann kommen die auch mal so daraus gewatschelt oder stehen am Rand vom Schilf. Da kann man die sehr schön sehen. Hast du sie denn auch schon schön fotografiert, Chris?
Das nicht. Also wirklich schön beobachten können, aber die Distanzen waren dann immer zu weit. Aber wie du schon gesagt hast, jetzt, wenn wirklich das Gewässer gefroren ist und auch so eine Stelle eisfrei ist, dann stehen sie wirklich manchmal komplett offen da. Aber das war mir noch nicht vergönnt.
Ja, na, mir schon mal, aber da fehlt mir das Foto-Equipment dann.
Also ich muss auch noch auf die Pirsch gehen. Das konnte ich leider auch noch nicht sehen.
So, und für die Nerds hier unter euch, es gibt auch noch einen Ruf. Und ich habe den mal auch bei mir zu Hause. Ich habe so einen Raspberry Pi, so einen kleinen Computer mit so einem Mikro, was nach draußen geht. Und das nimmt auch die ganze Nacht auf und den ganzen Tag. Menschensounds werden sofort rausgelöscht, die kriege ich gar nicht gespeichert. Aber Vogelsounds speichert dieses Ding. Und da ist jetzt auch mal ein Flugruf drauf gewesen von einer Rohrdommel. Der klingt nämlich so. Bisschen wie ein Keulgrabe.
Ja, schön. Das hat es also aufgezeichnet. Toll. Ja. Über Münster.
Über Münster, wow, ist sie geflogen. Okay, und damit würde ich sagen, spiele ich doch nochmal das Flaschengeräusch ab. Okay, das war jetzt wirklich so eine
Flasche. Das war die echte Flasche.
Jetzt die Rohrdummel. Und damit, wie immer, schaut doch vorbei bei Social Media beim NABU-Bundesverband. Da kriegt ihr immer alle Infos zum Podcast, zum Vogel des Tages. Und natürlich folgt the one and only Chris Kauler.
Ja, Chris, vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst bei uns im Podcast und dass du es auch technisch einrichten konntest, dass wir dich sehen durften und dass du uns teilhaben hast lassen an deiner Forschung bei den Pinguinen auf den Falklandinseln. Ja, und wir hoffen, dass wir dich bald mal wieder zu Gast haben dürfen und vielleicht mal wieder was zur Fotografie, zur Naturfotografie sagen können.
Vielen, vielen Dank. Eins muss ich dazu noch sagen, es war nicht meine Forschung. Ich habe wirklich nur die Daten gesammelt. Die Forschung stammt eben von der AG Verhaltensökologie der Uni Gießen.
Deswegen an der Stelle dann nochmal Grüße raus in Gießen und toll, mit jemandem zu sprechen, der bei den Pinguinen draußen dabei war. Und Chris, also wer dich unterstützen möchte, guckt euch gerne auch den YouTube-Channel an. Da ist ganz, ganz viel zur Fotografie, ganz viel Naturaufnahmen. Und natürlich guckt bei Spotify, ob ihr mal eine Bewertung schon geschrieben habt für Reingezwitschert. Wenn nicht, dann macht das doch gerne.
Ja, ansonsten abonniert natürlich gerne diesen Podcast. Falls ihr das nicht schon tut, empfehlt uns weiter. Lasst uns nicht nur bei Spotify eine Bewertung da, sondern auch auf anderen Plattformen. Und schreibt uns natürlich gerne.
Bei vogelpodcast@nabu.de schauen Martin und ich in die Mails und beantworten eure Fragen, eure Wünsche. Und damit würde ich sagen, von uns dreien, tschüssi. Macht's gut.
Macht's gut.
Ciao.
Friert euch keine Fingerchen ab und ja, bis bald wieder.
Tschüss. Danke nochmal an dich, Chris, dass du da warst.
Ich danke euch. Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.
Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.